Fokus Aufsichtsrat. Das Update für starke Mitbestimmung. Ein Podcast des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fokus Aufsichtsrat. Ich bin Linda Achtermann, freie Journalistin, Host dieses Podcasts. Und mit dabei ist auch am Anfang, wie immer, meine Kollegin Cosima Steltner. Hi Cosima.
Hallo Linda, schön dich zu hören.
Wir starten mit unserer zweiten Folge ja jetzt ins Jahr. Wir nehmen im März auf. Wir haben uns das letzte Mal im Januar, glaube ich, gehört. Da war es noch ziemlich dunkel. Jetzt scheint hier bei uns beiden die Sonne durchs Fenster. Ich finde, das ist ein ganz anderes Lebensgefühl, oder?
Absolut, ja. Die Stimmung ist eine ganz andere. Man geht viel lieber mal wieder raus. Man hat irgendwie eine ganz andere Lebensfreude.
Das geht mir ganz genauso. Und ich finde, da macht es dann auch noch mal mehr Spaß zu schauen, was beschäftigt uns denn jetzt gerade und auch in den nächsten Monaten. Was ist denn gerade ein Thema, was für euch am IMU virulent ist?
Also passend zur Sonne, die jetzt rausgekommen ist, sind auch gerade die Betriebsratswahlen gestartet in Deutschland quasi. Passend zum Wetter finden die Betriebsratswahlen 2026 statt. Bis zum 31. Mai können die Beschäftigten in Deutschland, das sind mehrere Millionen in ganz Deutschland, ihre Betriebsratsmitglieder wählen, also ihre Interessensvertretung am Arbeitsplatz, können mitentscheiden. Genau, und das macht gute Laune.
Das stimmt. Und ich glaube, was noch gute Laune macht, wir haben, als wir quasi unseren Auftakt intern hatten, um zu besprechen, was steht dieses Jahr an, hast du mir erzählt, es findet dieses Jahr auch ein Doppeljubiläum statt. Es gibt also Grund zu feiern. Was ist denn los?
Genau, dieses Jahr ist nicht nur für die betriebliche Mitbestimmung ein ganz wichtiges, weil eben die Wahlen anstehen, sondern auch für die Unternehmensmitbestimmung. Denn wir feiern zwei große Jubiläen in diesem Jahr. Und zwar wird einmal das Mitbestimmungsgesetz von 1976, das eben die paritätische Mitbestimmung in großen Unternehmen festlegt, 50 Jahre. Und die Montanmitbestimmung in den speziellen Montanindustrien wird sogar 75 Jahre alt in diesem Jahr. Das ist ja bis heute auch unser Prime Standard der Mitbestimmung. Aber beides wollen wir auf jeden Fall feiern und haben da das ein oder andere schon geplant. Der große Festakt im Rahmen unserer Böckler-Konferenz wird das Highlight werden. Aber wir haben auch darüber hinaus kleine Veröffentlichungen geplant. Genau, ihr dürft gespannt sein.
Da werden wir bestimmt noch das ein oder andere Mal drauf zu sprechen kommen. Und Publikationen, hast du schon gesagt, geplant, ist ja jetzt am Anfang der Folge auch immer ein Punkt, wo wir drüber sprechen. Gibt es gerade Publikationen, die frisch sind, auf die wir nochmal hinweisen wollen? Gibt es da was?
Das wird der Robert bestimmt gleich auch im Interview nochmal sagen, denn es ist seine frisch veröffentlichte Studie zum Mitbestimmungsindex. Und zwar, ja, das neueste Mitglied unserer MBX-Reihe zeigt, dass stark mitbestimmte Unternehmen unter anderem stabilere Dividenden zahlen als Unternehmen mit schwacher oder ohne Mitbestimmung. Wir haben außerdem eine stabilere Beschäftigung. Aber ich denke mal, das wird Robert dir gleich selber nochmal gerne erklären im Interview. Deswegen von mir aus würde ich jetzt gar nicht mehr so viel dazu sagen, sondern direkt an Robert übergeben.
Das finde ich gut, genauso machen wir es. Dann wünsche ich jetzt allen viel Spaß bei dem Gespräch mit Robert Scholz und Sebastian Campagna zum 10-jährigen Jubiläum des Mitbestimmungsindex. Viel Spaß. Deutschland diskutiert gerade intensiv über Standortsicherung, Wettbewerbsfähigkeit und Investitionsklima. Die Forderungen sind ja bekannt. Bürokratie abbauen, Energiekosten senken, Personalkosten reduzieren. Doch ein Faktor taucht in dieser Debatte fast nie auf. Und das, obwohl er nachweislich zur Krisenfestigkeit, Innovationskraft und Stabilität von Unternehmen beiträgt. Und damit meine ich natürlich die Mitbestimmung. Wissenschaftliche Daten aus 10 Jahren Forschung zeigen nämlich, Unternehmen mit gut verankerter Mitbestimmung investieren mehr und langfristiger, kommen besser durch Krisen, setzen häufiger auf Qualitäts- und Innovationsstrategien statt reine Kostensenkung und ganz aktuell und für mich auch ziemlich überraschend, zahlen verlässlicher Dividenden. Letzteres vielleicht auch ein gutes Argument, um Investoren in Deutschland zu halten. Doch wie lässt sich Mitbestimmung überhaupt messen? Und wie kann man belegen, dass sie wirkt? Nicht nur normativ, sondern auch betriebswirtschaftlich. Die Antworten dazu liefert der Mitbestimmungsindex, entwickelt vom Wissenschaftszentrum Berlin und in Zusammenarbeit mit dem Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung. Und seit 2015 macht dieser Index also sichtbar, wie tief Mitbestimmung in Unternehmen strukturell verankert ist und welche Effekte das hat. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, nach 10 Jahren Mitbestimmungsindex in dieser heutigen Folge mal darüber zu sprechen, Wie ist dieser Index eigentlich aufgebaut? Was haben wir die letzten 10 Jahre gelernt? Und wie können Aufsichtsräte ihn in ihrer Praxis eigentlich nutzen? Das bespreche ich jetzt mit Dr. Robert Scholz, der den Mitbestimmungsindex am WZB mitentwickelt hat und seit April 2025 das Referat Datenanalyse und Research am IMU leitet. Und mit dabei ist auch Dr. Sebastian Campagna, Referatsleiter für Unternehmensführung und strategisches Management am IMU. Und auch er kennt diesen Index bestens. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank, Linda, für die Einladung.
Danke, hallo, grüß dich, Linda.
Robert, lass uns doch mal direkt ganz vorne starten. Woher kam denn die Idee für den Index und auch nochmal für mich sehr interessant, 10 Jahre zuvor, als dann klar war, wir machen diesen Index, wir setzen den auf. Wie war denn damals die Debatte um Mitbestimmung und warum war es vielleicht auch an der Zeit, genau so ein Messinstrument zu entwerfen?
Naja, der Index, der geht eigentlich zurück auf Norbert Kluge, der damals an der Stiftung tätig war, quasi der Vorgänger von Daniel Ley jetzt, und auf Sigurd Vitholz, der ist Senior Researcher am WZB. Und die beiden hatten also viele Berührungspunkte, weil sie sich auch schon lange über die gewerkschaftliche Debatte sozusagen kannten. Und auf die beiden geht dieser Index eigentlich zurück. Die hatten quasi das Gefühl, okay, wir müssen die Mitbestimmung messbar machen, um dann diesen Index mit anderen Indikatoren der Unternehmensperformance gegenüberzustellen. Denn die damalige Debatte, auch in der Wissenschaft, die war so ein bisschen eingeschränkt. Das heißt, zum einen war die Forschung sehr stark auf die betriebliche Mitbestimmung ausgerichtet. Also zur Unternehmensmitbestimmung gab es relativ wenig wissenschaftliche Forschung. Wenn es sie gab, dann war es meistens so, dass die Unternehmensmitbestimmung nur mit 0,1 kodiert war, also nur ist sie da, ist sie nicht da. Es gab eigentlich wenig Aussagen zur Qualität, was eigentlich die Details sind. Weiterhin hat man keine Zeitreihen. Es waren oft nur Querschnittsanalysen, man konnte wenig Aussagen treffen, wie es im Zeitverlauf ist. Und das war eigentlich der Anlass, dass man gesagt hat, okay, wir wollen uns das mal genauer ansehen. Wir wollen mehr über die Strukturen wissen, welche Unterschiede gibt es überhaupt zwischen unterschiedlichen Branchen, nach Unternehmensgröße und so weiter. Und erst recht, wenn wir etwaige Effekte der Mitbestimmung ausrechnen wollen, dann müssen wir natürlich ein bisschen tiefer ins Detail gehen, weil natürlich klar war, es gibt das Mitbestimmungsgesetz, aber wie es konkret im Unternehmen gelebt wird, wie es verankert ist, wie es strukturiert ist, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Das wusste man aus vielen Gesprächen mit den Praktikerinnen und Praktikern.
Sebastian, du bist jetzt auch noch Teil der Zeitreise. Wenn du jetzt mal 10 Jahre zurückdenkst, damals hast du ja auch schon Aufsichtsräte beim IMU auch beraten. Aber wie war für dich die Situation vor dem Index, auch in der Beratung, der Auseinandersetzung mit den Aufsichtsräten? Und was hat sich danach geändert? Und kannst du dich vielleicht sogar an einen so Aha-Moment erinnern, den du jemandem mit diesem Index bescheren konntest?
Ja, gute Frage, Linda. Also die Zeitreise geht tatsächlich noch ein paar Jahre weiter zurück, weil ich schon länger dabei bin. Und was war eigentlich aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht das Problem? Und dazu muss ich ein bisschen ausholen und das dockt mit dem, was Robert gesagt hat. Es gab immer, ohne dass es viele Studien gab, unterschwellig so etwas wie eine Meinung, die wurde auch durch Zeitschriftenartikel, Zeitungsartikel dann untermauert und auch von Arbeitgeberverband und Beratung, nämlich Mitbestimmung, also die unternehmerische Mitbestimmung ist eine Bremse bei Entscheidungen, eine Investitionsbremse und ein Kostenfaktor. Das ist das, was im Raum stand. Und wenn man dann tatsächlich in der Beratung war vor Ort und auch der Vorstand Themen vorgestellt hat, die man dann zu diskutieren hatte, kam genau dieses Thema immer unterschwellig hervor, nämlich wir müssen schneller entscheiden, sonst wird das zu teuer etc. pp. Und das hat mich unheimlich geärgert, weil wir keine Studien hatten, die wir als Argument entgegenhalten konnten, zumindest was diese großen betriebswirtschaftlichen Themen betrifft. So, und ich saß einmal in einer Beratung, der Kollege, der vielleicht auch zuhört, wird wissen, wen ich genau meine. Und das war genau diese Situation. Wir hatten ein Gespräch, da ging es tatsächlich auch um die Substanz des Unternehmens. Und er fragte mich dann auch ein bisschen verzweifelt, was haben wir dem entgegenzusetzen? Wir haben außer unsere Argumente, die wir hier immer anfügen, keine wissenschaftlichen Belege für das, was wir hier sagen. Und ehrlich gesagt hat mich das schon auch ein bisschen frustriert, weil das genau auch mein Job ist, den Leuten vor Ort zu unterstützen und nicht nur in der persönlichen Beratung, sondern eben auch mit großen Argumenten. Und das war im Prinzip der Startpunkt. Ich bin dann eines Tages zum Norbert gegangen, der Name fiel ja schon, und ich sagte ihm, du Norbert, das kann so nicht weitergehen, das frustriert mich ungemein. Und dann entstand quasi die Idee, diesen Mitbestimmungsindex, der für uns eigentlich ein gutes Instrument war, zu nehmen und das, was die Wissenschaft, insbesondere die betriebswirtschaftliche Wissenschaft, macht. Man nimmt Erfolgsfaktoren und schaut, ob es einen Zusammenhang gibt zu anderen Phänomenen. Und dann sind wir das dann auch tatsächlich angegangen und irgendwann, als wir die ersten ein, zwei Studien hatten, weil du auf den Aha-Effekt angesprochen hast, habe ich diesen Kollegen angerufen und ihm die Studien gegeben. Und dann war auch so ein bisschen bei mir die Verzweiflung vorbei. Und der Kollege war natürlich dann sehr dankbar, dass er dann auch mit etwas breiterer Brust in die Gespräche gehen konnte, in die Aufsichtsratssitzung.
Dann lass uns doch mal darauf schauen, wie denn dieser Index überhaupt aufgebaut ist. Weil ich glaube, viele, die zuhören, haben vom Index schon gehört, kennen vielleicht auch Ergebnisse, haben mal in Studien reingelesen. Aber wir würden gerne noch mal ganz genau drauf schauen, wie ihr damals auch da rangegangen seid und überlegt habt, was sind denn jetzt eigentlich Komponenten, die in so einen Index gehören und wie spielen die zusammen, bevor wir uns dann noch mal Ergebnisse aus den letzten 10 Jahren anschauen, die dann nämlich genau diese Vorurteile, die damals im Raum standen mit Mitbestimmung wäre eine Bremse von Entscheidungen und auch eine Investitionsbremse, nochmal ausgeräumt haben. Deswegen erstmal, Robert, dieser Index besteht ja aus 6 Komponenten, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist einmal die Zusammensetzung des Aufsichtsrats, die interne Struktur des Aufsichtsrats, Struktur der Ausschüsse und auch Einfluss des Aufsichtsrats. Das war mir direkt klar, warum das sein muss, wenn es darum geht, auch die Wirkung von Mitbestimmung zu messen. Was dazu aber auch noch gehört, ist zum Beispiel die Internationalisierung eines Unternehmens und der Personalvorstand. Und da sind bei mir Fragezeichen angegangen. Warum gehört das dazu und wie spielt das eigentlich zusammen? Kannst du da ein bisschen Einblick geben?
Ja, gern. Ich fange trotzdem nochmal vorn an, der Vollständigkeit halber. Also die erste Komponente, da haben wir uns hingesetzt und gesagt, okay, das ist ganz klar, das müssen die Mandate im Aufsichtsrat sein. Also wie ist die Zusammensetzung auf Arbeitnehmerseite? Sind das Betriebsräte? Sind das hauptamtliche Gewerkschaftsvertreterinnen und Vertreter, die da die Mandate haben? Oder sind das andere Mandate? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das war die erste Komponente. Die zweite Komponente, die analysiert den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden, weil meistens der Stellvertreter auch eine besondere Rolle hat, nämlich in dem Fall, dass der Vorsitzende verhindert ist. Und es gibt also viele Unternehmen, die einen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden haben und der kommt dann häufig von Arbeitnehmerseite. Das ist aber nicht immer so. Deswegen haben wir gesagt, okay, dieses Element müssen wir uns auch anschauen. Die dritte Komponente, hattest du schon erwähnt, das sind die Ausschüsse. Die Ausschüsse des Aufsichtsrats, die sind sehr wichtig. Die sind deshalb wichtig, weil dort die Entscheidungen für das gesamte Gremium oft vorbereitet werden. Und was in den Ausschüssen vorbereitet wird, wird häufig vom Gesamtgremium dann sozusagen abgenickt oder dieser Vorlage sozusagen gefolgt. Und deswegen ist es natürlich wichtig für die Arbeitnehmerseite, dass die Arbeitnehmervertreter auch in den Ausschüssen vertreten sind und Ausschüssen sitzen. Das ist im Prinzip die, könnte man sagen, so ein bisschen die interne Struktur erstmal des Aufsichtsrats. Dann haben wir die vierte Komponente, die haben wir dann Einflussmöglichkeit genannt. Und zwar deswegen, weil wir ausgehend von der Rechtsform grundsätzlich unterschiedliche Möglichkeiten haben, welche Rolle der Aufsichtsrat überhaupt spielen kann. Also in den Kommanditgesellschaften auf Aktien, in den KGaAs beispielsweise, sind die Rechte des Aufsichtsrats vom Gesetz her schon geschwächt. Und von daher haben wir also diesen Faktor auch noch mit berücksichtigen müssen. Und dann haben wir noch 2 Komponenten. Das ist richtig. Das erste ist die Internationalisierung. Da haben wir erfasst, gibt es denn ein grenzüberschreitendes Gremium, was die Arbeitnehmerinteressen koordiniert? Also gibt es zum Beispiel einen Euro-Betriebsrat oder gibt es einen SE-Betriebsrat? Wenn der da ist, ist alles okay, haben wir volle Punktzahl. Wenn nicht, dann nehmen wir dort den Anteil der Beschäftigten in Deutschland. Weil wir einfach argumentieren, dass quasi die Arbeitnehmerstimme, also die Workers' Voice, geschwächt ist, wenn die Beschäftigten auf viele Länder verteilt sind und dann es schwerer fällt, dass sie ihre Interessen entsprechend koordinieren können. Und die letzte Komponente, da haben wir den Personalvorstand in Betracht genommen und gefragt, existiert ein eigenständiges Personalressort im Vorstand? Eigenständig heißt, dass es unabhängig ist vom Vorstandsvorsitzenden und unabhängig vom Finanzvorstand, weil wir der Auffassung sind, dass in Unternehmen, die mehrere 10.000 Beschäftigte haben, auch im Vorstand ein entsprechendes Ressort, Personal existieren sollte, was sich eben mit den Belangen der Beschäftigten auseinandersetzt und dass es eben nicht durch den Vorstandsvorsitzenden oder Finanzvorstand mitverantwortet, quasi nebenbei mit übernommen werden sollte.
Und dann nochmal zu der Frage, wie wirkt das eigentlich zusammen und also auch wie wird das gemessen? Weil der Index, wenn er einmal ausgerechnet ist, ist ja eine Zahl, die rauskommt zwischen 0 und 100. 0.
Keine Mitbestimmung.
100. Genau. Komplett mitbestimmt. Oder was würde auf der.
Naja, also 0 ist, wenn es gar keinen Aufsichtsrat gibt, wenn es keine Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat gibt, wenn es keine Mitbestimmung gibt. Das ist einleuchtend und 100 Punkte ist im Prinzip, wenn unsere Indikatoren vollständig erfüllt sind. Und wir messen diese 6 Komponenten jetzt auch über unterschiedliche Variablen. Das setzt sich dann so zusammen, gibt auch noch ein bisschen unterschiedliche Gewichtungen. Also die ersten 4 Komponenten sind ein bisschen stärker gewichtet als die verbleibenden 2. Und so gibt es dann am Ende aber, genau, One-Number-Approach haben wir gesagt, also wir wollen am Ende nur eine Kennzahl haben, den gibt es dann zwischen 0 und 100 Punkten, richtig.
Und war das ein langer Weg, diese 6 Komponenten zu identifizieren, dass die zusammengehören oder habt ihr euch da aber relativ schnell klar, was da eigentlich dazugehört?
Es war ein Forschungsprozess, das war auch Teil des Projekts damals, dass man sich hingesetzt hat und wirklich dann nochmal überlegt hat, okay, wie ist die wissenschaftliche Debatte? Wir haben auch viele Treffen gemacht mit anderen Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, mit Praktikerinnen, Praktikern, auch mit Personen, die im Prinzip Aufsichtsratsmandate hatten, um das alles einzufangen. Und wir hatten am Anfang das Ziel, ein bisschen mehr noch aus den Daten abzuleiten. Also man hat ja die Möglichkeit, über statistische Verfahren aus den Daten heraus einen Index zu berechnen quasi, um nicht zum Beispiel die Gewichtung selbst festlegen zu müssen. Aber das hat aufgrund der Struktur und der Art der Daten nicht funktioniert, sodass wir dann selber noch ein bisschen ran mussten, sage ich jetzt mal, und da selber nachschärfen mussten. Aber das war doch längerer Prozess, wo wir uns ausgetauscht haben mit verschiedenen Stakeholdern quasi von uns. Und dann haben wir aber irgendwann gesagt, so, jetzt steht das Konzept und das haben wir eigentlich in der Zeit auch nicht mehr verändert, weil es tatsächlich auch keine wirkliche harsche Kritik gab oder wir jetzt bestimmte Sachen festgestellt haben, die negativ sind oder wo wir hätten nochmal wirklich in diese Schleife müssen. Das funktioniert eigentlich bis heute und ist immer noch plausibel.
Sebastian, ist das denn schwierig, die Erkenntnisse, diesen Index Praktikern zu vermitteln, weil auf der einen Seite, als ich mich mit der Broschüre beschäftigt habe, ich habe selber Soziologie studiert und Datenerhebung war nie mein Steckenpferd und ich hatte schon ein bisschen Angst vor diesem Gespräch und habe es jetzt nach den Ausführungen von Robert total gut verstanden. Ich finde, wenn man aber erstmal vor so einem Index steht, also da ist ja nicht sofort das volle Verständnis da. Was für Reaktionen erlebst du da in der Praxis und wie machst du da das, was dieser Index eigentlich bringt, dann verständlich?
Also Linda, ich kann dich beruhigen. Auch unsere Arbeitnehmervertreterinnen und Vertreter sind auch nicht gerade mit der Datenerhebung vertraut. Ist aber auch wirklich nicht wichtig, denn wichtig ist, was die Erkenntnisse daraus sind. Und wichtig ist, versteht das jedermann. Das ist nun mal bei betriebswirtschaftlichen Studien, die ich selber auch kenne, nicht immer so. Und das ist unser Anspruch, die Studien auch so zu formulieren, zu transportieren, dass unsere Leute die es verstehen, nicht nur unsere Leute, sondern generell Menschen, die nicht unbedingt in der Wissenschaft unterwegs sind. So, und warum ist es aus meiner Sicht auch, warum der Index so genial ist? Wir haben mit dem Index, das versteht jeder, ist ja nicht eine Innovation von uns, sondern es ist im Prinzip wie eine Schulnote. Ja, man könnte auch sagen, man hätte auch sagen können 1 bis 6 oder wie auch immer. Und wirtschaftliche KPIs, betriebswirtschaftliche KPIs kennen unsere Leute auch. Also sie wissen, was eine Rendite ist, sie wissen, was ein EBIT ist, sie wissen, was Beschäftigungssteigerung ist, etc., etc., etc. Und wenn man denen dann sagt, wenn der Index besonders gut ist, hat das Auswirkungen auf einen Erfolgsfaktor. Das verstehen alle.
Eine Ergänzung würde ich noch gerne auch machen. Es ging um dieses Thema Praxistransfer. Da haben wir eben auch von Anfang an, das war auch ein sehr angenehmer Prozess, den wir da auch zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen vom IMU gemacht haben, immer einen Fokus auf die Verwertbarkeit der Ergebnisse gelegt. Und das heißt, wir haben eben zum Beispiel im Mitbestimmungsportal eine Rubrik dann später etabliert, wo wir den Kalkulator eingestellt haben, aber eben auch andere Sachen, die Reports, die wir veröffentlicht haben. Wir haben eine Broschüre gemacht, wir haben Videos gemacht, wir haben Animationen gemacht, die auf YouTube beispielsweise hochgeladen. Wir hatten ein Kooperationsprojekt mit der Universität der Künste vom WZB aus, wo wir uns also gezielt damit auseinandergesetzt haben, okay, wie kann ich wissenschaftliche Ergebnisse in die Praxis transferieren? Was sind dafür Bedingungen? Und da sind natürlich auch Welten aufeinander gekommen, weil wenn dem Wissenschaftler oder der Wissenschaftlerin dann gesagt wird, du hast jetzt 200 Zeichen, um deine Message quasi rüberzubringen, dann ist das für uns natürlich immer eine große Herausforderung, weil ja die Wissenschaftler gern antworten mit ja, wenn und nur unter diesen Bedingungen und Annahmen und so weiter. Und da waren wir aber gefordert, wirklich es auf den Punkt zu bringen. Und da ist zum Beispiel auch diese Broschüre entstanden, auf die wir ja sehr stolz sind, weil die kompakt und verständlich einfach unsere Ergebnisse transportiert und darstellt.
Dann lasst uns doch mal auf die letzten 10 Jahre und die Erkenntnisse vor allen Dingen der letzten 10 Jahre schauen. Wir haben ja schon ein bisschen Argumente gesammelt mit der Einstiegsantwort von Sebastian, ne? Bremse von Entscheidung und Investitionsbremse, die Mitbestimmung. Da sind in den letzten Jahren natürlich Erkenntnisse, habt ihr gewinnen können, die dem deutlich widersprechen. Lasst uns anfangen bei Stabilität als Zukunftsfaktor. Das sind 2 relativ neue Erkenntnisse, worüber ich sprechen möchte, die eigentlich zusammengehören, nämlich mitbestimmte Unternehmen zahlen verlässlicher Dividenden und sie halten Beschäftigung stabiler, auch in Krisen. Gerade das mit den Dividenden hat mich ziemlich überrascht. Robert, kannst du einmal sagen, was steckt denn dahinter und warum schaffen mitbestimmte Unternehmen denn diese Stabilität?
Das knüpft an das an, was Sebastian gesagt hat, dass natürlich die Mitbestimmung vor allem aus Sicht von angelsächsischen Investoren ein Problem ist. Weil quasi aus amerikanischer Sicht, sage ich jetzt mal, unklar ist, unverständlich, warum im Board, also im Aufsichtsrat der Unternehmen, eigentlich Arbeitnehmervertreter sitzen. In das Board gehören die Eigentümer der Unternehmen und nicht die Arbeitnehmervertreter oder Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Und zusammen mit diesem Argument kommt es häufig zu einem zweiten, dass man nämlich sagt, ja, mitbestimmte Unternehmen sind Renditekiller oder die Mitbestimmung sorgt dafür, dass also die Unternehmen nicht ganz so wirtschaftlich sind wie Unternehmen, die nicht mitbestimmt sind. Da gibt es auch unterschiedliche Studien und bestimmte Studien zeigen meinetwegen auch diese Effekte. Aber wir haben gesagt, nein, wir wollen uns das eigentlich mal selbst anschauen, wie schlimm es sozusagen um den Investor oder die Investorin in den mitbestimmten Unternehmen bestellt ist. Und das eine ist natürlich die Marktkapitalisierung, also wie viel ist dieses Unternehmen an der Börse wert? Okay, das ist eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist aber, wie ist die Dividendenpolitik des Unternehmens? Und das ist natürlich aus Arbeitnehmersicht ein bisschen schwierig zu beantworten, weil man natürlich möchte grundsätzlich erstmal, dass so viel Geld wie möglich im Unternehmen verbleibt, um damit natürlich auch Investitionen zu bezahlen und nicht eben einen möglichst hohen Anteil des Gewinns an die Aktionäre auszuschütten, weil dann ist das Geld weg sozusagen, statt es vielleicht in Zukunftsinvestitionen zu stecken. das war der Grund, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen uns das nochmal genauer im Detail anschauen, aber wir schauen nicht stark auf die Dividendenhöhe, weil uns nicht interessiert, okay, entscheidend ist nicht die Höhe, sondern wir wollen uns im Detail anschauen, wie stabil die Dividendenzahlungen sind. Weil das natürlich viel besser zu den Zielen auch von langfristigen Investoren passt, die sagen, ich bleibe auch länger an Bord, wenn das Unternehmen mal ein bisschen in eine Krise gerät, ziehe ich nicht sofort mein Geld ab, sondern belasse das. Und so passt im Prinzip die Ziele, Strategien und Instrumente der langfristigen Investoren passen viel besser zu den Zielen der Arbeitnehmerbank im Vergleich zu den kurzfristigen Investoren, die also nur versuchen, schnell zu handeln und dadurch Gewinne sozusagen zu erzielen. Und das war der Anlass, dass wir uns das im Detail angeschaut haben und das hat sich am Ende so bewahrheitet, dass wir also dort, wo die Mitbestimmung vorhanden ist, nicht in erster Linie besonders hohe Dividenden haben, das haben wir auch nicht erwartet, aber wir haben eben zumindest stabile Dividenden und das entkräftet auf jeden Fall das Argument, dass die Mitbestimmung per se schlecht ist für die Interessen der Anteilseignerinnen und Anteilseigner. Und das ist das Ergebnis. Und das zweite sehr wichtige Ergebnis dieses Reports ist, dass wir nicht nur eine gedämpftere Entwicklung dieser Dividenden haben, sondern wir haben eben auch eine gedämpftere Entwicklung der Beschäftigungsentwicklung. Das heißt, dort, wo die Mitbestimmung stark ist, variiert, schwankt die Beschäftigung weniger. Und das ist natürlich ein sehr gutes Ergebnis für die Mitbestimmung, weil wir also dort ein höheres Maß an Beschäftigungssicherheit haben. Und insgesamt spielt es also quasi zusammen. Wir haben also in den Unternehmen weniger Hire and Fire. Wir haben eine kontinuierlichere Ausschüttungspolitik. Und das ist natürlich insgesamt ein großer Wert einfach für die Stabilität der Unternehmen und damit auch für die Sicherheit der Arbeitsplätze und für die Existenz der Wirtschaftsstrukturen letztendlich dann auch in Deutschland.
Aber dass die Faktoren stabile Beschäftigung, aber auch stabile, wenn auch nicht horrend hohe Dividendenauszahlung, dass das gerade zusammenhängt in einem Klima, wo ja viel darüber diskutiert wird, wir können ohne Personalabbau gar nicht mehr weitermachen und unsere Unternehmen rentabel halten, fand ich sehr eindrücklich und spannend. Sebastian, was sagst du denn dazu? Ist das denn ein Argument, was Investoren gerade in diesen Zeiten überzeugen könnte, dass Deutschland doch gar nicht so ein unattraktiver Standort ist?
Ja. Das kann man so sagen und ich möchte nur das ergänzen, was Robert gerade gesagt hat. Es gibt ja nicht den Investor, sondern wir haben Pensionsfonds, wir haben Versicherungen, wir haben Private Equity, wir haben aktivistische Investoren und sie alle haben unterschiedliche Interessen. Und gerade für die Investoren, die daran interessiert sind, langfristig investiert zu sein. Das hat ja der Robert schon gesagt. Wenn die haben natürlich durch diese Ergebnisse eine klare Botschaft, das bekommen sie hier. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, du hast es ja eigentlich schon angeschnitten, Linda, wir leben im Moment in einer Zeit großer Unsicherheiten. Die Gründe kennen wir alle. Und wenn man dieses Konzept der Resilienz, das ist ja ein Konzept, das zunehmend auch in der Debatte an Gewicht gewinnt, dann kann man sagen, mitbestimmte Unternehmen sind zumindest, was das betrifft, resilienter als nicht mitbestimmte Unternehmen. Und dann gibt es aus meiner Sicht noch einen Aspekt, den haben wir noch nicht erwähnt. Dazu haben auch andere Studien beigetragen. In Krisensituationen ist es so, dass viele Unternehmen natürlich neigen, das sehen wir jetzt auch gerade, dazu neigen, Beschäftigung abzubauen. Jetzt ist es aber so, dass nach einer Krise wieder so etwas wie Wachstum entsteht. Krisen sind irgendwann vorbei. Und wenn man natürlich viele Menschen entlassen hat in Krisenzeiten, hat man natürlich, wenn die Krise vorbei ist, ein größeres Problem, wieder durchzustarten, wenn einfach die Fachkräfte nicht da sind. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt und Signal. Bei mitbestimmten Unternehmen haben wir dieses Phänomen, Robert hat es genannt. Und wenn dieses Phänomen da ist, haben wir natürlich die besten Voraussetzungen, einfach Krisen mal auszuhalten. Ich weiß, das ist nicht so einfach, aber definitiv ein Faktor.
Gehen wir mal zum nächsten Ergebnis, was ich mit euch besprechen möchte. 2021 habt ihr mit dem Mitbestimmungsindex und einer Veröffentlichung gezeigt, Mitbestimmung hängt positiv mit der Investitionsquote zusammen. Also mitbestimmte Unternehmen investieren mehr und langfristiger. Da kommen wir wieder zu dem jetzt schon häufiger angesprochenen Klischee, Mitbestimmung sei eine Bremse von Entscheidungen. Das scheint hier tatsächlich nicht der Fall. Robert, vielleicht kannst du noch mal Einblick geben. Warum dieses Ergebnis? Jetzt mal ganz grob gefragt. Warum investieren denn Unternehmen, die mitbestimmt sind, mehr und vielleicht auch mutiger?
Das schließt an die Diskussion an oder an das, was wir schon gesagt haben. Es geht darum, was passiert mit dem Geld, was quasi übrig bleibt am Ende des Jahres. Und wird das dazu benutzt, um zu investieren, um in neue Technologien sich reinzuarbeiten, vielleicht neue Anlagen zu modernisieren oder wie auch immer? Oder wird das Geld an die Eigentümer und Eigentümerinnen sozusagen ausgeschüttet? Das ist die Grundfrage. Und das lässt sich relativ kurz beantworten. Arbeitnehmervertretungen werden immer dafür sein, das Geld im Unternehmen zu behalten, zu investieren und die Standorte zukunftsfähig zu machen, in vielleicht auch in Aus- und Weiterbildung zu investieren. Gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, was man da alles dann noch mit dazu zählen möchte. Wir haben mit einem Sample quasi die Kapitalinvestitionsquoten uns angeschaut und haben mit einer Regression zeigen können, dass also dort, wo die Mitbestimmung hoch ist, die Investitionsquoten höher sind. Und das ist im Prinzip ein Beleg dafür, dass hohe Mitbestimmung zu höheren Investitionen führt und das sichert Arbeitsplätze und Standorte in den Unternehmen.
Sebastian, was heißt denn für dich so ein Befund für die Praxis und auch für die aktuelle Diskussion, die wir jetzt ja schon so oft einmal angeschnitten haben?
Da müssen wir uns tatsächlich ein bisschen in den Maschinenraum gehen. Erster Punkt, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, zumindest die langfristige, hängt natürlich davon ab, dass man stets in neue Anlagen investiert, in Menschen und so weiter. Jetzt ist aber in der Praxis natürlich so, dass Investitionsentscheidungen abgewogen werden müssen. Investition bedeutet Kosten, die verursacht werden, auch Cashflow, insbesondere Cashflow, der abfließt. Und immer dann, und darauf sind insbesondere die Anteilseigner erpicht, dass auch eine entsprechende Rendite rauskommt für das gesamte Unternehmen, aber auch natürlich für die Investitionen, die man tätigt. Das heißt, wir haben da durchaus eine schwierige Entscheidung, nämlich Cashflow ausgeben für Investitionen in die Zukunft oder Cashflow im Unternehmen zu halten oder gar auszuschütten oder vielleicht für andere Projekte. Und jetzt kommt aus meiner Sicht das große Problem. Und das große Problem hat auch mit der heutigen Zeit zu tun. Wenn wir an Transformationsprozesse denken, wenn wir an KI-Technologie denken, etc., dann ist meine Meinung, können wir Investitionsentscheidungen nicht nur nach der kurzen bis mittelfristigen Rendite dieser Investition entscheiden. Warum? Weil wir Transformationsprozesse haben, die sehr langfristig sind. Und wo man auch entscheiden muss, jenseits von monetären Phänomenen oder Entscheidungsgrundlage, dass man auch ein wenig diese Investitionsentscheidung anders betrachtet. So, jetzt habe ich ein bisschen weiter ausgeholt. Und das ist im Prinzip auch für Arbeitnehmervertreterinnen und Vertreter so. Und das hat der Robert schon erwähnt. Wenn ich heute eine Investition nicht tätige, so würde ein Arbeitnehmervertreter an das Thema rangehen. Was bedeutet das für unser Unternehmen in 5 Jahren? Was bedeutet das in 10 Jahren, wenn wir uns anders entscheiden? Und da diese Langfristperspektive, Standortsicherung, Beschäftigungsperspektive immer im Vordergrund steht und nicht nur auf eine bestimmte Rendite oder Margen aus. Da haben die Arbeitnehmervertreter natürlich auch ein Interesse dran, aber es muss dann gewisses Gleichgewicht herrschen. Und da sind einfach die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Faktor, der für mehr Gleichgewicht sorgt, was das betrifft.
Da schließen auch die beiden weiteren Beispiele, die ich noch mit euch besprechen möchte, an. Nämlich einmal wollte ich nochmal über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, aber dann auch nochmal über das Thema Sicherung der Ausbildung und auch regionale Verankerung von Unternehmen. Lasst uns vielleicht einmal ganz kurz mit der Ausbildung und der regionalen Verankerung anfangen. Nämlich eine weitere Erkenntnis in den letzten Jahren war, mitbestimmte Unternehmen fördern stärker die berufliche Ausbildung und sind regional besser verankert. Eigentlich ein so überraschendes Finding. Ich würde trotzdem gern genauer darauf eingehen. Robert, wie kam es denn zu diesem Finding? Wie habt ihr das gemessen und wie wurde das sichtbar?
Ausbildung ist ein ganz zentrales Thema in der Unternehmensentwicklung. Das ist ganz klar, nicht nur für die Unternehmen selbst, sondern für die Gesellschaft insgesamt. Deswegen ist das ein zentrales Thema. Und klar, du hast es gesagt, das ist eigentlich offensichtlich, aber niemand hat es so präzise dann bisher doch gezeigt, sodass wir gesagt haben, okay, dann machen wir das. Wir haben also verschiedene Studien gemacht und diesen Befund immer wieder gefunden. Entweder sind die Unternehmen mit einem hohen Mitbestimmungsindex die Unternehmen, die besonders große Ausbildungsbetriebe beispielsweise sind, etwa in Berlin. Oder wir haben zum Beispiel relativ hohe Ausbildungsquoten im Vergleich zu nicht mitbestimmten Unternehmen. Also das zeigt sich immer wieder anhand dieser quantitativen Daten. Zugleich wurde uns aber eben auch in den Gesprächen mit den Praktikerinnen und Praktikern wieder gespiegelt, dass die Ausbildung schon ein zentrales Thema ist und durchaus auch mal Thema im Aufsichtsrat, weil es eben ein strategisches Thema ist. Bilden wir aus? Wie viele Personen bilden wir aus? Und so weiter. Da haben wir leider in den letzten Jahren keine besonders gute Entwicklung in Deutschland. Die Ausbildungszahlen gehen zurück. Das kann man relativ gut abkürzen. Wenn nicht mehr ausgebildet wird, dann ist das meist ein schlimmes Zeichen für die Unternehmen und auch für die Zukunft und auch für die Regionen, in denen die Unternehmen verankert sind.
Ich habe dieses Finding auch so wahrgenommen, gerade jetzt aus der Brille der heutigen Zeit, wo man eben diesen Rückgang ja auch über Jahre hinweg der Ausbildungsplätze sieht, auch nochmal in Zahlen deutlich zu sehen, was Mitbestimmung auch bewirken kann und eben auch wirkt, ne? Gerade bei so einem zentralen Thema wie Ausbildungsplätze, wenn die Mitbestimmung hoch ist, da dann auch dahin zu wirken, dass da Ausbildungsplätze erhalten werden. Sebastian, wie guckst du auf dieses Finding? Wie interpretierst du das und was sagst du, ist das vielleicht ein wichtiger Hebel gegen den Fachkräftemangel, den wir eigentlich auch erleben gerade?
Das ist ein guter Punkt, Linda. Ich komme nochmal darauf zurück, was ich vorhin mit dem Thema Wettbewerbsfähigkeit gesagt habe. Wir reden davon, dass die Wettbewerbsfähigkeit erhalten oder gesteigert werden kann durch Investitionen. Jetzt kann man natürlich auch im Hinblick auf Fachkräftemangel sagen, wir müssen investieren. Und zwar investieren in die Ressource, die hier in Deutschland vorhanden ist. Wir haben kein Erdöl, wir haben keine seltenen Erden. Das heißt, wir leben sehr stark auch von den Köpfen, von den Ressourcen, den Fähigkeiten der Menschen. Jetzt ist, weil du nach der Praxis fragst, auch bei uns in den Aufsichtsräten ist das zentrales Thema. Robert hat es erwähnt. Ich versuche das noch mal ein bisschen auch aus der Praxis zu zeigen. Es wird in den Aufsichtsräten viel über Unternehmensstrategie gesprochen. Dann geht es platt gesagt um neue Geschäftsmodelle, neue Märkte und so weiter und so fort. Wie können wir weiterhin wachsen? Das sieht dann auch immer nach einer guten Story aus. Aber sobald man fragt, wie sieht denn eigentlich die Personalstrategie dazu aus? Die gehört ja unmittelbar dazu. Man kann eine Unternehmensstrategie nicht ohne Personalstrategie denken. Das ist einfach so. Dann wird es etwas leiser. Und das ist gerade dann der Moment, wo wir als Aufsichtsräte, als Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsräten fordern, über eine Strategie, die ganz besonders auf das Personal betrifft. Und da reden wir nicht nur von der Zahl, also wie viel müssen wir ausbilden, um die Substanz zu erhalten, sondern was für Menschen brauchen wir in 5 Jahren oder in 10 Jahren? Ja, brauchen wir weiterhin noch so viele Bürofachkräfte wie vielleicht heute oder vor 10 oder vor 20 Jahren? Oder brauchen wir mehr Spezialisten, die sich mit neuen Technologien kennen? Und das ist eine Diskussion, die wir natürlich vorantreiben.
Das ist ein total wichtiger und guter Punkt. Ich merke schon, wir könnten, glaube ich, fast eine Podcast-Reihe über die Ergebnisse dieses Mitbestimmungsindex machen. Lass uns noch mal den Sack zu, vielleicht für diese Folge, mit einem letzten Ergebnis, was ich noch besprechen möchte, machen. Nämlich 2023 und 2024 habt ihr gezeigt, mitbestimmte Unternehmen haben höhere ESG-Scores und tragen stärker zu einer nachhaltigen Wirtschaft bei. Jetzt ja auch gerade wieder ein virulentes Thema, wo es jetzt noch mal darum geht, mit der neuen Omnibus-Richtlinie der EU. Da sprechen wir in der nächsten Folge auch nochmal gesondert drüber. Wir erleben quasi so einen kleinen Backlash. Vorher war Nachhaltigkeitsberichterstattung ein großes Thema in der EU. Jetzt wird das alles ein bisschen zurückgeschraubt. Trotzdem gehen die Probleme, die wir uns in Zukunft erwarten, ja nicht einfach weg. Nachhaltigkeit ist ja wichtig, auch für die Zukunftssicherung von Unternehmen. Robert, bei diesen Ergebnissen, mitbestimmte Unternehmen haben höhere ESG-Scores und tragen stärker zur nachhaltigen Wirtschaft bei. In den Zeiten, in denen ihr das erhebt habt, war das für euch überraschend? Hattet ihr da schon Vermutungen, dass es so sein wird? Oder warum habt ihr gesagt, das ist jetzt auch nochmal was, was wir vielleicht nochmal wissenschaftlich unterfüttern sollten?
Mein Kollege Sieg Wietholz vom WZB, der ist sehr versierter Experte im Bereich Nachhaltigkeit. Und wir haben also früher schon uns seit Beginn des Projekts eigentlich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Wir hatten auch in den Projekten immer den Titel Nachhaltige Unternehmensführung. Also das interessiert uns schon seit Beginn des Projekts. Und wir haben 2019, glaube ich, ein Artikel veröffentlicht in einem renommierten Journal, im European Journal of Industrial Relations. Und dort haben wir gezeigt, dass mitbestimmte Unternehmen häufiger substanzielle Nachhaltigkeitspraktiken nutzen als symbolische Nachhaltigkeitspraktiken. Das heißt, es sind in den mitbestimmten Unternehmen tatsächlich mehr Instrumente und Praktiken im Einsatz, die tatsächlich was bewirken. Also wo man nicht nur auf die Webseite hinschreibt, dass man bei der und der Initiative dabei ist, sondern wo man konkret für das Unternehmen Maßnahmen entwickelt und die auch umsetzt. Das war eigentlich ein sehr wichtiges Ergebnis. Und darauf aufbauend haben wir dann im Prinzip überlegt, okay, wie kann man das weiter ausdifferenzieren, und haben uns dann eben diese ESG-Scores angeschaut für die Unternehmen. Also ESG steht für Environment, Social und Governance, also für Aspekte aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Aspekte der Unternehmensführung und Kontrolle. Das Ergebnis ist sehr eindeutig ausgefallen, dass also bei hohen MBX-Werten auch hohe ESG-Scores vorhanden waren. Da haben wir natürlich kontrolliert auf Faktoren wie Größe, Branche und so weiter. Also dass wir da natürlich jetzt nicht nur so einen zufälligen Zusammenhang sehen, sondern wir haben das schon mit statistischen Verfahren weiter untermauert. Und was sehr interessant war, dass wir eben nicht nur einen Zusammenhang des MBX mit den sozialen Indikatoren festgestellt haben. Das hätte uns jetzt nicht weiter überrascht, das haben wir durchaus erwartet, sondern dass es eben auch im ökologischen Bereich positive Effekte gab. Und ja, das hat uns natürlich schon ein bisschen überrascht, muss man sagen, aber auch erfreut, weil es einfach ein Zeichen dafür ist, dass eben diese Transformation in diesen mitbestimmten Unternehmen eben stattfindet und dass da auch was passiert in dem Bereich.
Und dass Mitbestimmung eben dabei auch eine Rolle spielt, ne? Finde ich auch total stark und spannend. Sebastian, wie guckst du denn auf diese Erkenntnis in der aktuellen Debatte? Auch weil ich finde, die letzten 10 Jahre, jetzt haben wir beispielhaft ein paar Erkenntnisse besprochen, aber immer wieder kommt ja irgendwie raus, dass mitbestimmte Unternehmen langfristiger denken, dass es langfristigere Strategien gibt, dass Probleme, die sich auftun in Zukunft, nicht weggeredet, sondern adressiert werden wollen und dann sich eben in solchen Praktiken wie Nachhaltigkeitsberichterstattung dann auch niederschlagen. Wie siehst du diese Ergebnisse?
Zunächst möchte ich natürlich sagen, es ist für uns ein tolles Ergebnis, dass mitbestimmte Unternehmen nachhaltiger agieren. Das ist ein tolles Ergebnis, brauchen wir nicht wegzudiskutieren. Robert hat es gerade auch erwähnt. Es gibt aber einen Aspekt, über den wir noch nicht gesprochen haben, was dieses Thema betrifft. Und zwar möchte ich das nennen als Purpose. Also Nachhaltigkeit und ESG hat so etwas zu tun, das gehört zum Purpose, also zu einem sinnstiftenden Beitrag der Unternehmen für die Gesellschaft? Oder andersherum, warum sind eigentlich Unternehmen da? Und das ist etwas, was ich glaube, dass junge Menschen ein wichtiges Thema ist, nämlich in welchem Unternehmen will ich arbeiten? Das heißt, wir sind da wieder relativ schnell bei der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Also wie kann ich auch in Zeiten von Fachkräftemangel junge Menschen dazu bewegen, in meinem Unternehmen zu arbeiten und nicht eben in einem anderen Unternehmen? Das hat sehr viel nicht nur mit dem Gehalt zu tun, sondern tatsächlich auch mit dem Purpose. Da möchten sich die jungen Menschen tatsächlich auch mit dem Unternehmen identifizieren. Und weil es so ist, ist es natürlich toll, wenn mitbestimmte oder stark mitbestimmte Unternehmen genau das adressieren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist auch, dass Investoren wie Pensionsfonds, Versicherungen, Banken natürlich auch drauf schauen, was das Unternehmen genau macht wirtschaftlich. Also welche Produkte werden produziert, in welchen Ländern wird gearbeitet. Und davon ist auch wiederum abhängig, ob Investoren in ein Unternehmen investieren und ob Banken gerne auch Fremdkapital zur Verfügung stellen. Das heißt, wir reden jetzt hier nicht nur von einer Romantisierung, sondern durchaus von harten Fakten, warum das für Unternehmen wichtig ist. Und sicherlich finde ich es ein bisschen schade, dass die Studie halt 23/24, wir erleben jetzt natürlich einen leichten Schwenk hin zu anderen Themen, die natürlich aus geopolitischer Perspektive in genau eine andere Richtung gehen. Bleibt nur zu hoffen, dass das ein relativ kurzfristiger Trend ist.
Robert, zum Schluss nochmal an dich die Frage. Du bist ja jetzt vom WZB letztes Jahr ans IMU gewechselt und hast den Index sozusagen mitgebracht. Wie geht es denn jetzt nach diesen 10 Jahren weiter? Wie sehen die nächsten 10 Jahre aus?
Ja, wir wollen natürlich weiter mit dem Index arbeiten und ihn auch weiterentwickeln, weitere Themen adressieren. Wir haben natürlich da auch schon einige Ideen, was man noch machen kann, was interessant ist. Wir sind da auch im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft weiterhin. Wir sind im Austausch mit den Praktikerinnen und Praktikern auf unseren Aufsichtsrätekonferenzen und so weiter. Also sammelt man immer wieder auch Ideen oder auch natürlich die Tagespolitik gibt neue Anstöße, was man vielleicht sich nochmal anschauen könnte. Also da sind wir auf jeden Fall frohen Mutes. Wir wollen die Daten auch weiter erheben, um generell natürlich den Blick zu haben, wie es um die Mitbestimmung, um die mitbestimmten Unternehmen in Deutschland steht. Und das kann ich vielleicht generell nochmal anfügen, dass es uns ja beim Mitbestimmungsindex gar nicht so sehr darum geht, jetzt ein Unternehmen rauszunehmen und zu sagen, hier, das läuft gut bei euch oder die Struktur ist positiv, negativ und so weiter. Also das liegt eigentlich gar nicht so sehr in unserem Interesse und da veröffentlichen wir eigentlich auch nichts dazu. Sondern für uns ist ja interessant, wie entwickeln sich die Unternehmen insgesamt als Sample. Also wir haben die mitbestimmten Unternehmen, die wir in unserem Sample haben, die haben insgesamt 6 Millionen Beschäftigte weltweit und davon 2,5 Millionen in Deutschland. Und wenn sich natürlich in diesen Unternehmen was verändert, wenn wir sehen, wie sich Strukturen verändern, wie beispielsweise mit der Ausbildung oder mit der Umgehung der Mitbestimmung, dass es immer weniger mitbestimmte Unternehmen sind und so weiter. Das ist das, was uns interessiert, weil wir da natürlich dann überlegen können, wie kann man das politisch adressieren, wie kann man hier quasi ins Tun kommen, damit sich das verändert oder damit man Gegenmaßnahmen vielleicht einleiten kann. Das ist das, was uns eigentlich interessiert. Und abschließend vielleicht im Englischen wird ja Mitbestimmung gern als Industrial Democracy übersetzt, also mit Wirtschaftsdemokratie oder Demokratie im Betrieb. Und das wollen wir einfach weiter im Fokus behalten. Was bringt uns diese Mitbestimmung? Sie ist weltweit einmalig in dieser Konstitution mit den rechtlichen Vorgaben und so weiter. Was bringt uns die? Was bringt sie für die Unternehmen? Und was bringt sie für die Gesellschaft? Wie wertvoll ist sie für die Gesellschaft? Das ist weiterhin das Ziel, auch mit dem Mitbestimmungsindex.
Sebastian, dann auch an dich die abschließende Frage. 10 Jahre Mitbestimmungsindex liegen jetzt hinter uns. Was ist dein Wunsch für die nächsten 10 Jahre?
Mein Wunsch ist ganz einfach. Ich wünsche mir, dass dieses Erfolgsmodell, was über viele Jahre inzwischen Bestand hat, auch weiterhin ein Erfolgsmodell bleibt und dass wir in 10 Jahren auch nach wie vor sagen können, dass es ein Erfolgsmodell ist. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, und das ist ein persönlicher Wunsch, ich möchte, dass in 10 Jahren viel, viel mehr Menschen hier in Deutschland wissen, was die Unternehmensmitbestimmung ist, denn da haben wir noch Defizite. Und ich möchte, dass es in ihren Köpfen auch verankert ist, dass es zu unserer Corporate Governance und zu unserer Kultur, wie wir Unternehmen sehen, mit dazugehört.
Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Und ich würde sagen, in 10 Jahren haben wir dann spätestens den nächsten Termin miteinander. Danke euch.
Wir danken dir, Linda.
Ja, danke, Linda.
Ja, danke nochmal an Robert und Sebastian für das spannende Gespräch. Für alle, die jetzt richtig Lust bekommen haben, sich mit dem Thema noch weiter auseinanderzusetzen. Robert hat es an einer Stelle auch gesagt, natürlich ist das Mitbestimmungsportal genau der richtige Ort dafür. Da gibt es alles rund um den Mitbestimmungsindex. Auch nochmal den Flyer zum Jubiläum, aber auch alle Links zu allen Studien, wenn man sich da genauer einlesen möchte. Ich glaube, da hat man mit dieser Folge, können wir euch ein paar Hausaufgaben mitgeben.
Eine wärmste Empfehlung auch von meiner Seite fürs Mitbestimmungsportal und vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Wir wollen natürlich sowohl mit unserem Podcast als auch generell unserer Arbeit immer besser werden. Deswegen, wenn ihr Feedback habt an uns, dann schreibt uns gerne unter podcast-imu@böckler.de oder ihr könnt auch gerne bei Spotify beispielsweise kommentieren oder auch den Podcast bewerten, wenn er euch gefällt. Genau, darüber würden wir uns auf jeden Fall freuen. Oder, Linda?
Auf jeden Fall.
Wir würden uns freuen.
Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Gerne Feedback und vielleicht ja auch ein Thema, was man sich in den nächsten Ausgaben wünscht. Warum nicht?
Sehr gerne.
Cosima, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, du kannst ein bisschen die Sonne genießen.
Ich hoffe auch, ja.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann, Linda. Ciao.
Fokus Aufsichtsrat. Das Update für starke Mitbestimmung. Ein Podcast des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung.